In einem der bekanntesten englischen Weihnachtslieder, das ihr vielleicht, wenn ihr beim Dekorieren von eurem Wohnzimmer auch gehört habt, wenn ihr eine klassische Christmas-Playlist auf Spotify oder woanders angemacht habt, lautet der Text in dem Lied Have Yourself a Merry Little Christmas, das von, wie sieht, wurde von verschiedenen Generationen bisher gecovert. Es gibt eine von 1944 oder so von Frank Sinatra, den kenne ich nur vom Hörensagen, aber auch andere Generationen wie Michael Bublé oder auch vor kurzem Billie Eilish haben ein Cover von diesem Lied Have Yourself a Merry Little Christmas herausgebracht. Und in diesem Lied heißt es in den ersten Zeilen, wie der Titel schon sagt, Have Yourself a Merry Little Christmas, hab ein frohes, kleines Weihnachten. Let your heart be light, lass dein Herz leicht sein. From now on our troubles will be out of sight. Von nun an werden unsere Probleme außer Sichtweite sein. Mit diesen Worten, die der Sänger dem Zuhörer wünscht, greift das Lied eine Sehnsucht von uns Menschen auf, die jeder in sich trägt, egal ob er diesen Text kennt oder nicht. Wir alle wünschen uns selbst und einander fröhliche Weihnachten. Wir sehnen uns nach einer Zeit, in der unser Herz leicht ist, eine Zeit, wo unsere Probleme einfach mal außer Sichtweite sind und wir nicht an sie denken müssen. Warum haben wir Menschen diesen Wunsch? Jeder Mensch merkt in unterschiedlicher Weise, dass die Welt, in der wir leben und in der wir uns befinden, zerbrochen ist. Wir hören von Naturkatastrophen, von Kriegen und allen möglichen Nöten hier bei uns in der Gegend, aber auch auf internationaler Ebene. Wir erleben und sehen, dass Menschen nicht so sind, wie sie sein sollten. Und dazu gehören auch wir selbst. Und wir merken, dass unser Leben in unterschiedlicher Weise von Herausforderungen, von Leid geprägt ist. Niemand ist in dieser Schöpfung von ihrer Vergänglichkeit und Verwelklichkeit verschont. Je nachdem, in welchen Umständen wir uns befinden, kann diese Sehnsucht danach, einfach fröhliche Weihnachten zu feiern, unterschiedlich groß sein. Aber ich denke, jeder von uns kennt die Sehnsucht nach Freiheit von Sorge, nach einem leichten Herz und nach Problemen, die am besten nicht existieren und an die man nicht einfach nur nicht denken muss. Wir haben aber in diesen Weihnachtstagen, so schön die Zeit, die jetzt vor uns liegt, auch sein mag, ich meine, heute ist frei, morgen ist frei, danach ist noch mal ein bisschen frei und dann ist Silvester, dann ist noch mal frei. Wir haben schöne Tage vor uns, aber Weihnachten und die Feiertage haben ein Ende. Die Feier von Silvester und der Urlaub im Neujahr findet sein Ende und auch spätestens dann werden wir wieder mit den Herausforderungen und den Schwierigkeiten konfrontiert, die wir hier in dieser Welt erleben. Und es kann sein, dass wenn wir dann auf Weihnachten zurückblicken, wir vielleicht feststellen müssen, dass wir Weihnachten als ein Verdrängen unserer wirklichen Probleme gefeiert haben. Dass hinter dem Glanz und der Deko und den Geschenken und all dem Schönen, dass wir Menschen, das was gut ist und was wir Menschen genießen, vielleicht der Wunsch nach niemals endender Schönheit und niemals endender Freude liegt. Dass hinter den freiwilligen oder für manche auch erzwungenen Familientreffen der Wunsch nach ehrlicher Harmonie und bedingungsloser Liebe steckt. Dass wir hinter den Dingen, die wir trinken und essen und die wir genießen, die Sehnsucht nach lebendigem Wasser und wahrem Leben vorhanden ist. Und dass hinter der Zeit, in der wir leicht und fröhlich sein wollen, eigentlich der Herzschlag nach der Beziehung mit unserem Schöpfer und einem ewigen Zuhause bei ihm im Himmel steckt, zu dem wir eigentlich geschaffen wurden. Aber wir feiern Weihnachten in einer zerbrochenen Welt, und das wollen wir verdrängen. Wie kann Weihnachten wirklich fröhliche Weihnachten sein, ohne das Verdrängen von Sorgen und Problemen? Was ist im Kern das größte Problem von uns Menschen, die größte Herausforderung, der wir gegenüberstehen? Und wie kann sie überwunden werden, sodass wir wirklich den Frieden, die Freude und die Hoffnung erleben können, die Gott uns mit Weihnachten schenken möchte? Wir haben in der Bibel unterschiedliche Texte, die uns von Weihnachten erzählen. Einen haben wir gelesen, ist eine Geschichte, die beschreibt, dass Jesus geboren ist in einem Stall mit den Hirten und all diesen Dingen, die historisch wirklich passiert sind. Und dann gibt es aber auch Bibeltexte, die nicht einfach beschreiben, was passiert ist, sondern die uns erklären, warum, mit welchem Ziel etwas passiert ist. Und so einen Text wollen wir jetzt in der Predigt gemeinsam lesen. Ich möchte, wenn ihr eure Bibel dabei habt oder auch hier vorne, könnt ihr den Text aus Römer Kapitel 8, die Verse 1 bis 4 mitlesen, die ich uns einmal vorlesen möchte. Dort heißt es im Wort Gottes: Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Wenn wir diesen Bibeltext lesen, in den so unglaublich viel Information, wunderbare Information gepackt ist, werden wir zwei Themenbereiche finden. Auf der einen Seite haben wir Begriffe, die in gewisser Weise sehr düstere und ernste Themen anschneiden, ein ernsthaftes Problem von uns Menschen beschreiben, für das wir eine Lösung brauchen, die Gott bereiten möchte. Und diese Lösung, die Gott in diesem Text bereitet hat, ist zugleich auf diesem ernsten, düsteren Hintergrund die Hoffnung und Freude, die wir an Weihnachten als Christen genießen und erleben dürfen, an die wir uns erinnern dürfen, aber natürlich das ganze Jahr über wahrnehmen dürfen. Und innerhalb dieser zwei Themen finden wir, falls euch die Frage gestellt habt, wo ist Weihnachten in diesem Text, innerhalb dieser Thematiken finden wir in Vers 3 diese Aussage von Weihnachten: Gott, das tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches, der Sünde, für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Das ist eine andere Beschreibung, wie wenn es heißt, du sollst ihn Immanuel nennen oder das Kind lag in der Krippe oder die Weisen aus dem Morgenland kamen und beteten ihn an. Aber letztendlich ist das trotzdem eine Beschreibung und eine Erklärung, was an Weihnachten passiert ist und warum es passiert ist. Gott sandte seinen Sohn, er wird Mensch, das heißt Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, und er sandte ihn für die Sünde, um die Sünde im Fleisch zu verurteilen. Auf diesem Zentrum dieser Tatsache von Weihnachten ist dieser Text gleichzeitig eben umgeben von Themen, die Verdammnis heißen. In Vers 1 redet es, auch wenn es verneint wird, ist jetzt keine Verdammnis, aber es geht hier in dem Anliegen Gottes darum, um das Thema von Verdammnis. Wir haben in Vers 2 genauso die Formulierung von einem Gesetz der Sünde und des Todes. Verdammnis, Sünde, Tod. Und in Vers 3 ist genauso die Rede davon, dass etwas unmöglich war und dass jemand kraftlos war. Dieser Text nimmt ernst, dass wir Menschen ein Problem haben, das beseitigt und gelöst werden muss. Aber, und das ist das Hauptanliegen und der Charakter von dieser Verse, das Problem wurde gelöst. Wir warten nicht darauf, dass Gott jetzt endlich etwas tut, damit Verdammnis, Sünde und Tod ein Ende und eine Hoffnung finden kann, sondern der Text sagt, dass Gott etwas getan hat, damit, und so sind die Worte in Vers 1, keine Verdammnis mehr in Christus vorhanden sein muss. Damit, nach Vers 2, in Jesus Freiheit vom Gesetz der Sünde und des Todes vorhanden sein kann. Das, was uns unmöglich war, tat Gott. Und er möchte uns ein neues Leben schenken, das durch seinen Geist geprägt und geleitet wird. Das ist das Anliegen und die Ausrichtung dieser Verse. Wir befinden uns mit diesem Text innerhalb dieses Römerbriefes, in dem das Evangelium erklärt wird, in gewisser Weise an einem Höhepunkt und einem Fazit von dem, was bisher geschrieben wurde. Fast alle Facetten von diesen Versen wurden davor 7 Kapitel lang ausführlich erklärt und werden jetzt noch einmal knapp auf den Punkt gebracht. Und dieser Text ist darin ein Aufatmen von einem Problem, das Gott angefangen hatte zu entfalten. Wie kam es zu diesem Höhepunkt, zu dieser guten Nachricht, die Gott an uns Menschen richten möchte? Der Vers sagt, jetzt ist keine Verdammnis in Christus Jesus. Das bedeutet genauso im Umkehrschluss, dass davor etwas vorhanden war, nämlich Verdammnis. Es bedeutet im Umkehrschluss, dass für diejenigen, die nicht in Christus sind, die nicht durch Glauben mit Jesus verbunden sind, jetzt immer noch etwas vorhanden ist, nämlich Verdammnis, Verurteilung von Gott. Was ist die Hinführung zu diesen Versen, die wir gerade gelesen haben? Gott beginnt in diesem Buch der Bibel von Anfang an aufzuzeigen, was der Zustand von uns Menschen als seine Geschöpfe ist und was aus Gottes Sicht das Hauptproblem von uns Menschen ist, das mit der Geburt von Jesus gelöst werden sollte. Er beginnt damit, dass er in Kapitel 1 ab Vers 19 erklärt, dass jeder einzelne Mensch wahrnehmen und sehen kann, dass es einen Schöpfer gibt, der dich und mich geschaffen hat. Die Bibel erhebt den Anspruch und sagt, jeder Mensch kann durch Nachdenken an dem Erschaffenen, was er sieht, wahrnehmen und zu dem Entschluss kommen, es gibt einen Gott, der das alles gemacht hat und der größer ist als du und ich. Gott sagt, seine unsichtbare Existenz, seine ewige Kraft und Gottheit ist offenbar und kann von den Menschen durch Nachdenken wahrgenommen werden. Aber wie reagiert der Mensch auf diese Tatsache? Der Mensch möchte diese Tatsache nicht anerkennen und wahrnehmen. Er möchte Gott nicht als seinen Schöpfer verherrlichen, ihm Dank darbringen und ihn anbeten, indem er seinen Forderungen Gehorsam leistet. Das möchte der Mensch nicht. Und es hat angefangen mit Adam und Eva, dass der Mensch Gottes Gebote übertritt und sündigt. Gott gibt den Menschen in diesem Zustand, in das, was in seinem Herzen ist, dahin. Und es kommt eine Liste, in der sich jeder von uns wiederfinden kann, wo Gott sagt, er lässt die Menschen ausleben, was in ihrem Herzen steckt. Bosheit, Habsucht, Mord, Streit, Hass, Hochmut, Untreue, Unbarmherzigkeit, sexuelle Unmoral. Einfach nur als ein Beispiel von einer, ich habe es nachgezählt, ich meine, es müssten 21 beispielhafte Sünden sein, die Gott aufzählt und sagt, schaut mal, das steckt im Menschen und das lebt jeder von uns in irgendeiner Form aus. Darin verschuldet sich der Mensch an seinem Schöpfer und Gott. Und egal, ob du religiös geprägt bist oder nicht, jeder Mensch kennt die Situation, wo man jemanden beobachtet, der was falsch macht und denkt, ach, so einer aber auch. Das gibt's doch nicht, was der hier wieder gesagt und gemacht hat. Und Gott greift diese Tatsache auf und sagt, weißt du was, lieber Mensch, du bist nicht zu entschuldigen. Denn darin, wo du andere richtest, wo du sagst, schau mal, wie der sich verhält, das würde ich niemals tun. Schau mal, was er gesagt hat, wie er reagiert hat, weißt du ganz genau, dass dir das Gleiche oder Ähnliches selber schon passiert ist. Kein Mensch hat eine Ausrede, alle Menschen sind schuldig vor Gott. Das ist das Fazit, das in Kapitel 3 kommt. Alle Menschen sind unter der Sünde und in Kapitel 3, Vers 23 heißt es, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Kein Mensch ist dazu in der Lage, vor Gott das aufrichtige, gute und gerechte Leben zu leben, dass wir als Geschöpfe in seinem Ebenbild eigentlich leben sollten. Wir sind anders als Gott. Er ist vollkommen heilig, er ist gerecht und er ist gut. Der Mensch ist ein Sünder. Wie reagiert Gott auf diesen Zustand des Menschen? Gott offenbart sich in der Bibel und erklärt und sagt, dass die Tatsache, wie die Menschen untereinander mit sich umgehen und die Tatsache, wie sie dadurch auch ihm als seinem Schöpfer gegenüberstehen, ihm nicht egal ist, sondern er Sünde bestrafen und richten möchte. Gott drückt kein Auge zu und sagt, hey, was da passiert ist, ist nicht so schlimm, sondern Gott sagt, er nimmt ernst, was Sünde anrichtet, er nimmt ernst, dass Sünde gegen ihn gerichtet ist und er verkündet und verheißt dem Mensch, dass es einen Tag geben wird, den Gott selber als einen Tag des Zorns bezeichnet. Einen Tag, an dem Gott erklärt, dass er die Menschen und ihre Werke, die sie vollbracht haben, in Gerechtigkeit richten wird. Und jeder Mensch wird in diesem Gericht ohne Christus als schuldig empfunden werden. Und was ihn zu erwarten hat, beschreibt die Bibel als Lohn der Sünde, den Tod. Damit meint sie nicht einfach nur das körperliche Sterben, sondern die Bibel redet von einem ewigen Tod unter Drangsal, Angst und ewigen Schmerzen, so wie es unsere Werke verdient haben. Und diese Tatsache bezeichnet die Bibel als Verdammnis. Diese Tatsache, von Gott ins Gericht geholt zu werden, bewertet zu werden, was wir getan haben, als Sünder befunden zu werden und der Strafe übergeben zu werden, das nennt die Bibel Verdammnis. Es ist die Bezeichnung für Gottes gerechten Urteilsspruch über den sündigen Menschen und das Übergeben einer ewigen Strafe. Das ist Verdammnis. Ich will uns nochmal die Frage stellen. Mit all dem Glitzer und Weihnachten und all den berechtigten Herausforderungen, die wir im Leben haben, was ist unser größtes Problem? Was ist im Kern das Problem, dem wir alle Menschen gegenüberstehen? Es ist unsere Sünde, die Konsequenz des Todes. Es ist Gottes Verdammungsurteil über uns als Menschen, die wir nicht gut sind. Das ist unser größtes Problem. Und die Bibel erklärt, dass in gewisser Weise alle Dinge, die uns Sorge bereiten, die Not mit sich bringen, die Herausforderung, Leid, Vergänglichkeit mit sich bringen, mit dieser Wurzel zusammenhängen. Dass der Mensch gegen seinen Schöpfer sündigte und dass es sich seit Generation um Generation durchzieht, dass Menschen Gott ungehorsam sind und ihn nicht verherrlichen. Das Leben in Sünde brachte und bringt uns Menschen den Tod, die Zerbrochenheit und Vergänglichkeit, die wir hier in dieser Welt wahrnehmen. Wie können wir Menschen aus diesem Zustand der Sünde befreit werden? Wie können wir an den Punkt kommen, dass wir nicht verdammungswürdig sind? An den Punkt kommen, dass Gott kein Urteil, keine Strafe über uns verhängt? Indem wir es einfach ignorieren? Das ist eine Möglichkeit. Menschen reagieren in unterschiedlicher Weise auf diese Botschaft der Bibel. Die eine davon ist, dass wir es leugnen, dass wir es nicht wahrhaben wollen, dass es keinen Gott gibt und dass es schon gar nicht ein ewiges Gericht gibt. Und wenn es einen Gott gibt, ist er nicht zornig, sondern nur lieb. Und wenn es ein Gericht gibt, bin ich gar nicht so schlecht und auf jeden Fall besser als der andere. Vielleicht nicht perfekt, aber wir sind der Meinung, wir sind gut genug. Wir sind der Meinung, wir sind gut genug, nicht verurteilt zu werden und in den Himmel zu kommen. Die andere Reaktion auf diese Botschaften, diese Tatsache der Bibel, die sich äußert oder was Menschen ins Spiel bringen, ist Religiosität. Es ist der Versuch, durch eigene Anstrengung, die Bibel nennt es Werke, durch das Befolgen bestimmter Regeln und Gebote, bestimmter religiöser Handlungen und Rituale, mit genügend Selbstdisziplin, Gottes Maßstab zu erfüllen. Sich so den Himmel zu verdienen und zu meinen, irgendwie an den Punkt zu kommen, weil man sich ja so Mühe gegeben hat, zu tun, was Gott sagt, dass Gott einen anschaut und sagt, jetzt hat es gereicht. Du musst nicht mehr verurteilt werden. Das ist Religiosität. Gott soll sehen, was wir alles probiert haben. Und wir wollen uns seine Liebe darin erkaufen. Die Bibel nennt das Prinzip, so zu leben, ein Leben unter dem Gesetz. Ein Leben, wo wir versuchen, vielleicht auch auf eben dem biblischen Gesetz ausgerichtet, kristallisiert in den 10 Geboten, besonders heilig, christlich, fromm zu sein und zu sagen, daran orientiere ich mein Leben. Ich gebe mir Mühe, das zu tun. Das ist mein Kompass, mein Moralkodex. Aber ein Leben darin ist zum Scheitern verurteilt. Was sagen unsere Verse über diese Thematik der Religiosität? Schaut mal in Römer 8, Vers 3. Dort erinnert Gott noch einmal an etwas, was er vorher deutlich aufgezeigt hat. Er sagt, dass dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Was ist dem Gesetz? Was ist einem Leben nach Religiosität, dem Versuch, Gottes Vorschriften zu erfüllen? Was ist ihm unmöglich? an den Punkt zu kommen, genug zu sein. An den Punkt zu kommen, wo Gott sagt, du musst nicht mehr verurteilt werden. An den Punkt zu kommen, keine Verdammnis mehr zu erwarten zu haben. Dass Gott sagt, ich bin nicht zornig auf dich. Es ist dem Gesetz und der Religiosität unmöglich. Regeln und Maßstäbe können uns nicht dabei helfen, vor Gott gerecht dazustehen und der Verdammnis zu entkommen. Warum? Das Problem liegt nicht daran, dass es gute und gerechte Prinzipien gibt, nach denen es sich zu leben lohnt. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, es heißt, es ist dem Gesetz unmöglich. Warum? Weil es durch das Fleisch kraftlos war. Das Problem ist nicht Gottes Maßstab. Das Problem sind du und ich. Und egal wie viel wir Menschen bewerkstelligen können, egal was wir erfinden können, was wir bauen, egal wie stark oder klug wir sein können, es gibt einen Bereich, da sagt die Bibel, wir sind kraftlos, so sterbenskrank, tot darin. Gottes Gerechtigkeit zu erfüllen, Gottes Herrlichkeit zu erreichen. Unser Fleisch ist kraftlos. Wir können aus eigener Kraft nicht erfüllen, was wir erfüllen sollten. Und darin befindet sich jeder Mensch nach Vers 1 in einem Gesetz der Sünde und des Todes. Jeder Mensch, der geboren wird, erlebt dieses natürliche Prinzip, dass er von Anfang an anfängt, was zu tun? Zu sündigen und Dinge zu tun, für die wir den Tod verdient haben. Er steht unter diesem Prinzip, unter dieser Gesetzmäßigkeit. Und auch wenn Menschen vielleicht religiös geprägt sind, die 10 Gebote kennen, Gottes Maßstab, Gottes Ansprüche kennen, wird dieses Gesetz, das mosaische Gesetz, genau diese Dramatik offenbaren und umso deutlicher machen. Je mehr du weißt, was du tun solltest vor Gott, desto mehr wirst du genauso erkennen, dass du es nicht kannst, dass du anders bist als Gott. Was wir Menschen brauchen, sind nicht Anweisungen und Regeln, die wir ganz genau befolgen sollen, wie wir Gott und unsere Nächsten lieben sollten. Was wir Menschen brauchen, ist Gottes Gnade. Wir brauchen es, dass Gott unsere Schuld vergibt und dass er uns durch seinen Geist verändert. Wir brauchen Freiheit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und Vers 2 erklärt, wir brauchen ein neues Gesetz. Wir könnten auch sagen, einen neuen Bund. Einen Bund von dem Gesetz des Geistes des Lebens. Ein Prinzip, unter dem wir leben, wo Gott uns Leben schenkt, wo Gott uns durch seinen Geist lebendig macht und verändert und wo Gott uns in das ewige Leben, in seine Gemeinschaft führt. Die Botschaft von Weihnachten ist, ich habe zu Hause auch gestoppt, 20 Minuten, dann wollte ich mit dem Punkt fertig sein. Die Botschaft von Weihnachten ist, dass Gott uns eben diesem Schicksal der Verdammnis, der Sünde und des Todes nicht überlassen möchte. Sondern die Botschaft von Weihnachten ist, dass Gott aus Liebe in seinem Sohn handelt, um diese Verdammnis von uns zu nehmen und uns Freiheit und Vergebung zu schenken. Ja, Gott ist ein gerechter und ein zorniger Gott, aber Gott offenbart sich in der Bibel als ein Gott, der gnädig und barmherzig ist, der langsam zum Zorn ist und groß an Gnade und Wahrheit, der Gnade auf Tausende hin bewahrt und Ungerechtigkeit, Übertretung und Sünde vergibt, auch wenn er gerecht ist und Sünder genauso verurteilen kann. Was hat Gott getan, um diesen Freispruch, diese Gnade, diese Barmherzigkeit und diese Vergebung zu schenken? Gott hat an Weihnachten gehandelt. Gott hat in seinem Sohn Jesus Christus gehandelt. Die Botschaft von Vers 3 ist, das, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott. Er ist derjenige, der gehandelt hat. Er ist derjenige, der etwas getan hat. Und wir finden hier mindestens 3 Dinge. Erstens, Gott sandte seinen Sohn. Zweitens, Gott sandte seinen Sohn in die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Wir werden uns gleich anschauen, warum dieser Fokus hier gelegt wird. Und drittens, im Senden seines Sohnes verurteilte Gott die Sünde im Fleisch. Welches Problem wiederholt sich hier? Dieser Vers 3, der sich um Weihnachten dreht, erhält 3-mal diesen Begriff der Sünde. Und es ist diese Tatsache, was wir vorhin auch genauso in Matthäus gelesen haben, du sollst ihn Emmanuel nennen, Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und das unterstreicht Gott hier, indem er dreimal diese Thematik erwähnt. Und Gott ist hier folgende Tatsache wichtig. Er redet nicht einfach davon, dass er seinen Sohn gesandt hat, dass Jesus in einer Krippe geboren wurde, dass Jesus Mensch wurde, sondern die Formulierung, die Gott hier wählt, ist, dass er seinen Sohn in die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde sandte. Was hat es damit auf sich? Fleisch meint hier unsere menschliche Beschaffenheit in Fleisch und Blut. Mit einer wichtigen Anmerkung. Es geht hier nicht darum, einfach nur, dass wir halt in diesem Körper sind, sondern Fleisch der Sünde heißt und meint, dass Jesus in den Körper kam, in dem wir Menschen sündigen. Jesus kam in den Körper, in den Zustand, in dem wir vor der Wahl stehen, ob wir das Richtige oder das Falsche tun. Jesus kam in das Fleisch, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, heißt, er kam in den Zustand, in dem wir Versuchungen erleben. In den Zustand, in dem Adam und Eva selbst vom Teufel versucht wurden und sich die Frage stellte, ob sie Gott gehorchen werden oder nicht. Der Fokus, den die Bibel hier legt, ist die Tatsache, dass Jesus nicht einfach nur geboren ist, um zu sterben, sondern Jesus ist zuerst geboren, um stellvertretend zu leben, nämlich die Gerechtigkeit auszuleben, die du und ich haben sollten. Jesus kam in das Fleisch der Sünde, um ein vollkommenes, heiliges Leben zu leben. Er nahm den Körper an, in dem wir versucht werden, in dem wir eigentlich Gott verherrlichten sollten. Er wurde ganz Mensch, ausgenommen der Sünde. Hebräer 4, Vers 15 sagt, Jesus wurde in allem versucht, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen der Sünde. Das unterscheidete ihn von uns. Nehmen wir die Liste von vorhin, die ich erwähnt habe, als Gott die Sündhaftigkeit des Menschen erklärt. Jesus wurde versucht, unberechtigt zornig zu werden. Jesus wurde darin versucht, zu streiten, neidisch zu sein, unselbstbeherrscht zu sein, unfreundlich zu werden, sexuelle Unmoral zu begehen, zu lügen, unbarmherzig zu sein. All die Dinge, die Gott als falsch bezeichnet und wo wir Menschen darin versagen, das Richtige zu tun, nahm Jesus auf sich und überwand es. Er sagt, ich bin gekommen, das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Ich bin dazu gekommen, die Sünde in meinem Fleisch zu verurteilen. Sie kann und konnte mir nichts anhaben. Aber damit war es noch nicht genug. Jesus ist nicht gekommen, hat ein perfektes, makelloses Leben gelebt und ist dann einfach wieder in den Himmel hineingefahren, weil er es nicht verdient hatte zu sterben. Obwohl Jesus so lebte, wie es dem Willen Gottes entsprach, war es Gottes ewiger Plan, dass er am Kreuz für die Sünden der Menschen sterben sollte. Auch wenn er der Gerechte ist, der Sünde nicht kannte, der Schuldlose, der niemals etwas Böses getan hatte, sollte er trotzdem verurteilt werden. Und aus Liebe nahm er die Sünde auf sich. Welche Sünde, es heißt in unserem Text in Vers 3, die Sünde im Fleisch verurteilte. Welche Sünde konnte an Jesus verurteilt werden? Er hatte keine eigene. Er selbst hatte nichts getan, dass es wert war, verurteilt zu werden, von Gott verdammt zu werden. Nichts getan, was es verdient hätte. Was der Text ausdrückt und deutlich machen will, die Sünde, die an Jesus verurteilt wurde, war deine und meine Sünde. Aber das Gericht am Fleisch, das vollzogen wurde, bist nicht du und ich, sondern es ist Jesus. Es ist unsere Sünde, die an seinem Fleisch, an ihm als Mensch verurteilt wurde, als er am Kreuz für dich und mich starb, damit du und ich freigesprochen werden können. Und dafür ist Jesus geboren. Jesaja 53 sagt, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben. Und für alle, und das ist die Verbindung, die der Text deutlich macht, für alle, die in Christus Jesus sind. Das heißt im Vers 1, in Christus Jesus gibt es keine Verdammnis. In Christus Jesus gibt es ein Gesetz des Geistes und des Lebens, das uns frei macht von Sünde und Tod. In Christus Jesus heißt, diejenigen, die an ihn glauben, die darauf vertrauen und sagen, es ist wahr, was Gott über ihn ausgesagt hat. Es ist wahr, was er vollbracht hat, und ich vertraue darauf, dass das meine Rettung ist. Ich leugne es nicht. Ich sage nicht, dass es eine Lüge und dass es unwahr. Ich versuche auch nicht, durch eigene Religiosität irgendetwas zu tun, sondern ich glaube, dass Jesus es für mich vollbracht hat. Und dann steht in diesem Text dieses riesige Aufatmen. Es gibt für die, die in Christus sind, keine Verdammnis mehr. Gott wird dich dann nicht verurteilen. Gott wird dich keiner Strafe übergeben. Jesus hat die Strafe bezahlt. Allein in Jesus können wir vor Gott zu diesem Urteil gelangen, nicht schuldig, nicht wert, verdammt zu werden, wenn wir in Christus sind und zu ihm gehören. Und dieser Text stellt dir diese Frage, indem er von einer Freiheit spricht. Bist du frei? Hast du das? Wenn du dieses Jahr Weihnachten feierst, ist dein fröhliches Weihnachten, es gibt für mich keine Verdammnis mehr. Ich bin sicher, Jesus hat es vollbracht. Hast du es erfahren, befreit zu werden vom Gesetz der Sünde und des Todes und wahres neues Leben in Jesus kennenzulernen? Gehörst du zu den Menschen, die in Jesus Christus sind, die in einer Beziehung zu ihm leben dürfen und genießen dürfen, was Gott uns Menschen bereitet hat? Gott möchte uns mit diesem Geschenk, mit diesen Wahrheiten, mit dieser frohen Botschaft in ein neues Leben führen. Und das greift Vers 4 auf. Es heißt, dass die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Wer Weihnachten wirklich geschmeckt hat, wer in Christus ist, wer erfahren hat, dass es keine Verdammnis mehr für ihn gibt, der erfährt genauso die Veränderung und das neue Leben, das Gott für ihn bereithält. Ein Leben, wo wir Sünde ehrlich gegenübertreten können, wo wir sie nicht leugnen müssen, wo wir sie bekennen dürfen, wo wir wissen, dass uns vergeben ist und wo wir lernen dürfen, sie durch Gottes Kraft zu überwinden. Nicht mehr das zu tun, was vorher in Sünde unser Leben geprägt hat, sondern jetzt verändert zu werden, Gott zu ehren und Gott zu verherrlichen und Gott anzubeten. Und dieses Leben, dieses Wandeln im Geist, nach Vers 6 heißt es, die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. In dieser Beziehung zu Jesus zu leben, durch den Heiligen Geist lebendig gemacht worden zu sein, zu wissen, mir ist vergeben, das ist wahres Leben, das ist wahrer Friede. Mit Gott in all diesen Herausforderungen, die wir erfahren. Und dieses Leben, das Gott uns in seinem Geist schenken möchte, ist nicht nur ein Leben, das ist hier der Fokus, in dem wir Sünde überwinden und Gott verherrlichen, sondern zu diesem Leben im Geist Gottes gehört genauso, dass Gott uns in Sünde, in Leid, in Not eine Gewissheit schenkt, nämlich ein inneres Zeugnis, ich bin ein geliebtes Kind meines himmlischen Vaters. Er wird nicht zulassen, dass die Sünde mich überwindet, sondern ich habe sie in Christus überwunden. Ich bin frei. Auf mich wartet ewige Herrlichkeit, die Gott mir geschenkt hat und die ich zur Ehre Jesu in Ewigkeit genießen werde. Wir müssen als Christen, als Menschen, wenn wir das glauben, an Weihnachten unsere wahren Probleme, die Sünde und den Tod in dieser Welt nicht verdrängen und nicht ausklammern. Wir dürfen in Jesus ehrlich wahrnehmen, worin wir sind, aber wir dürfen wissen, was auch immer wir erleben, es ist keine Verdammnis mehr für uns. Jesus hat es überwunden. Jesus hat für mich die Sünde und den Tod überwunden und mit ihm werde ich es auch überwinden. Und ich werde in diesem ewigen Zuhause bei meinem gnädigen und barmherzigen Gott im Himmel ankommen, weil Jesus mich frei gemacht hat. Weil Jesus Christus für mich Mensch wurde, um mein Leben zu leben, die Sünde zu überwinden und mein Urteil auf sich zu nehmen. Und wer das glaubt, der hat wirklich fröhliche Weihnachten. Das ist ein abruptes Ende. Wir wollen eine Sache, die unseren Glauben sehr, sehr stark prägt, ist die Tatsache, dass wir viel singen. Der Grund liegt darin, dass wir dankbar sind. Dass wir dankbar sind für diese, unter anderem diese Botschaft, die wir gerade gehört haben, was Gott uns in Christus getan hat. Und das ist Teil unserer Gottesdienste, ist ja ein, auch wenn es heute Weihnachten ist, ist Sonntag 10 Uhr, Standard, Tradition, Gottesdienst. Und wir singen jetzt gemeinsam nach der Predigt. Wir wollen Gott Danke für das sagen, was er uns in Jesus Christus geschenkt hat. Und ihr seid herzlich eingeladen, aufzustehen, entweder diese Lieder auch mitzusingen, es ist auch ein klassisches Lied wie Ode Fröhliche dabei, oder diese Texte wahrzunehmen und die Musik zu genießen. Ihr dürft gerne aufstehen und mitsingen.